Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Es sollte eigentlich ein Warnschuss vor den Bug der Zivilisation sein. Gestern vor einer Woche wurden weltweit 10.000 Rechner Opfer eines Hackerangriffs. WannaCry heißt der Verschlüsselungstrojaner, der sich über eine Sicherheitslücke in Kommunikationskonzerne, Krankenhäuser und auch in die Computer der Deutschen Bahn eingeschlichen hat.
Ja, zum Weinen ist das aber nicht nur, weil Schaden entstand. WannaCry möchte man auch ausrufen, weil niemand scheint aus dem Angriff lernen zu wollen, zumindest nicht deutsche Sicherheitsbehörden. Denn die mischen in Zukunft noch mehr als schon jetzt auf dem Markt der Sicherheitslücken mit, die eben Einfallstor sind für solche Hackerangriffe.
Und über die Pläne der Bundesregierung reden wir heute in dieser Breitbandausgabe hier auf Deutschlandfunk Kultur. Und dazu begrüßen Sie herzlich Markus Richter und
Vera Linz. Außerdem stellen wir eine Idee vor, die möglicherweise noch einen großen Hype vor sich hat. Zu verlockend ist das, was sich damit verbindet. Calm Technology heißt das Schlagwort und der Name sagt es schon. Es geht um Technik, die einfach nicht stresst.
Es geht heute auch um MP3s, nicht nur bei unserer Netzmusik, aber mit der fangen wir jetzt an. Wir starten mit einem Song, der ganz wunderbar zu Breitband passt, The Little Robot von der amerikanischen Band Forget the Whale.
Und der Song stammt von ihrer gerade erschienenen Platte What I Tell Myself, die es zum kostenlosen Download unter Creative Commons Lizenz gibt, sowie alle Songs, die Sie hier bei uns in der Sendung hören.
There's a system, there's always a system of conversational gears, relational pistons, a cog engages with another cog and motion results. But a failure to engage is nobody's fault. A jovial machine that's hopelessly baroque. It cannot be fixed and it won't be stopped. We could change the world, turn it on its head, collect what's left and then recommence. In a picture, I'm stuck in a picture of happy families that never get injured. All my lines are taken from a script, bereft of a meaning, and all my friends are actors on a set waiting for screening. Following the stars, we project into the sky, meeting our absurdities with the brightest smile. We could change the world, turn it on its head, collect what's left and then recommence. We can change the world, turn it on its head, collect what's left and then recommence. There's a whole world in my heart, a sky of waves, a sea of stars.
Breitband Topic.
Wer am Freitag vor einer Woche mit der Deutschen Bahn fuhr, dürfte verdutzt geguckt haben, denn die Anzeigentafeln an den Bahnhöfen funktionierten nicht. Das war nicht eine ganz klassische Panne, wie sie vielleicht immer mal wieder vorkommt. Nein, die Deutsche Bahn war mit Schadsoftware infiziert worden.
Jetzt kann man natürlich sagen, na schön, auch in der modernen Welt kommen wir gerade so ohne Wagenstandsanzeige aus. So eine schöne Kreidetafel auf dem Bahnsteig ist auch ganz schön, alles nicht so schlimm. Das stimmt zwar, aber das Problem ist, die Schadsoftware WannaCry hat auch Krankenhäuser befallen oder Autohersteller und sogar einen chinesischen Ölkonzern.
Und mit wenig Fantasie lässt sich ausmalen, was da noch so drin wäre. Kritische Infrastrukturen wie Strom- und Wasserversorgung als Opfer eines Hackerangriffs, nicht so richtig eine schöne Vorstellung.
Aber tatsächlich denkbar. Maike Laaf über die Attacke, ihre Werkzeuge und den großen Streit, den der Angriff offenlegt.
Rotes Pop-up-Fenster, Alarm, rien ne va plus. Die Ransomware WannaCry legte am vergangenen Wochenende Anzeigetafeln der Deutschen Bahn ebenso lahm wie britische Krankenhäuser und Werke des französischen Autoherstellers Renault.
So who's to blame for the biggest attack of its kind in history?
Schnell war von der größten Hackerattacke ihrer Art die Rede. Und WannaCry verbreitete sich rasant auf hunderttausenden Microsoft-Rechnern, die schon länger kein Update mehr gesehen hatten. Denn der Hersteller hatte die Lücke eigentlich schon vor fast 2 Monaten mit einem Update gestopft. Bemerkenswert ist an WannaCry so einiges. Etwa, dass es einen 22-jährigen IT-Experten gerade einmal $11 kostete, die erste WannaCry-Welle zu stoppen. Denn dafür kaufte er eine Domain, die, tief verbuddelt im Code, als Notausschalter für die Schadsoftware fungierte. Ungewöhnlich auch, dass WannaCry mit all diesem Getöse bisher insgesamt nur etwas über $90,000 Lösegeld in Bitcoin erbeutete.
Maybe they weren't really behind the money, but maybe this is a country or a group just trying to show their force or their might.
Blitzschnell kursierten erste Annahmen über Urheber des Angriffs. Cyberkriminelle, sagten die einen, während Sicherheitsforscher Anfang dieser Woche Indizien fanden, die nach Nordkorea deuteten. In den Augen vieler Experten, aber noch nicht mehr waren als ein Anfangsverdacht.
Waren die Programmierer von WannaCry im Auftrag von Nordkorea am Werk?
Das ist eine Hackerbande mit engen Verbindungen zu Diktator Kim Jong-un.
Offenbar eine Kriminellengruppe, die im Geschäft mit Erpressersoftware ihr Geld verdient.
If it is a cyber-criminal gang, the value is not in the $300 ransom.
Wesentlich spannender ist an WannaCry jedoch etwas ganz anderes. Nämlich, dass der Angriff eigentlich nur Ausdrucksform einer Katastrophe ist, die sich schon seit Monaten angekündigt hatte. Denn WannaCry bedient sich eines mächtigen Angriffswerkzeugs vom US-amerikanischen Geheimdienst NSA, das schon vor einem Monat publik wurde. Eine Hackergruppe, die sich Shadow Brokers nennt, hatte es gemeinsam mit diversen anderen NSA-Tools veröffentlicht, nach vergeblichen Versuchen, sie zu verkaufen. Das ist nicht nur peinlich und dumm für die NSA, sondern auch für alle Nutzer brandgefährlich. Können sich seitdem doch alle erdenklichen Tunichtgute im Netz dieses Angriffswerkzeugs bedienen, egal ob staatlicher Akteur oder kommerzieller Krimineller. Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, fasste es so zusammen.
Was wir da gesehen haben, ist ein Angriff, der ja für einen Geheimdienst entwickelt wurde, für seine Zwecke. Und dann haben die da drauf gesessen und nicht Bescheid gesagt, weil sie dachten, okay, den können wir immer noch gut weiterverwenden, den wollen wir selber benutzen. Es ist in Ordnung, wenn die Welt verwundbar ist, solange sie selbst da eindringen können. Das ist halt so die Philosophie, die da gefolgt sind.
Unverantwortlich finden viele IT-Sicherheitsleute und Netzbürgerrechtler. Unvermeidlich meinen Geheimdienstleute, wie anders sollen sie denn bitteschön ihre Arbeit machen? Die Washington Post berichtet nun, die NSA soll die empfindliche Lücke, auf der WannaCry basiert, schon seit 5 Jahren gekannt haben. Doch sie habe den Softwarehersteller erst darüber informiert, als klar wurde, dass ihr das Wissen darüber geklaut worden war. Nur aus diesem Grund hatte Microsoft schon im März ein entsprechendes Sicherheitsupdate zur Verfügung stellen können. Für Frank Rieger vom CCC ist all das Anlass für eine prinzipiellere Debatte.
Worüber man eigentlich da reden sollte, ist eigentlich, was gestatten wir unseren Geheimdiensten? Wollen wir denen weiterhin gestatten, dass sie Angriffe entwickeln und geheim halten, die Welt verwundbar bleibt, nur damit sie mal hier und da einen Computer ausspionieren können? Oder wollen wir sie nicht eigentlich lieber dazu verpflichten, zu sagen, okay, wenn ihr was findet, dann müsst ihr auch Bescheid sagen?
Denn soll die Fähigkeit der Geheimdienste, mithilfe dieser Sicherheitslücken ungestört spionieren zu können, wirklich schwerer wiegen als die IT-Sicherheit von Privatnutzern, Unternehmen und Infrastruktur in einer immer stärker vernetzten Welt? Das ist eine Frage, die die deutsche Regierung ausgerechnet in dieser Woche ziemlich deutlich beantwortet hat. Mit ihrem neuen Gesetzesentwurf zum Bundestrojaner nämlich. Ende Mai soll er verhandelt werden. Darin wird das Spektrum an Gründen, warum der Staat sich in den Rechner von Privatpersonen einhacken darf, stark ausgeweitet. und damit auch weiter darauf gesetzt, gefährliche Sicherheitslücken zu horten statt zu melden.
Ja, wir haben es eben gehört. Die Große Koalition arbeitet daran, die Befugnisse der Sicherheitsbehörden zu erweitern. Der Einsatz von sogenannten Trojanern, mit denen man zum Beispiel Smartphones hacken kann, soll in Zukunft noch viel häufiger erlaubt sein, als es bisher der Fall ist. Und zwar bei ganz normaler Alltagskriminalität.
Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, aber das geht aus einem Entwurf hervor, den die Bundesregierung an den Rechtsausschuss des Bundestages als, wie es offiziell heißt, Formulierungshilfe genannt, gesandt hat. Nachzulesen ist der Entwurf im Internet bei Netzpolitik.org. Wir haben mit André Meister von Netzpolitik.org gesprochen und ihn gefragt, was es denn ganz praktisch bedeuten würde, wenn das Papier tatsächlich so umgesetzt wird.
Mit diesem Vorschlag, den wir veröffentlicht haben, sollen womöglich 100 oder wahrscheinlich sogar 1000-fach Staatstrojaner eingesetzt werden pro Jahr in Deutschland. Und dazu braucht die Bundesregierung Sicherheitslücken, die sie horten müssen, statt sie zu fixen. Und wir haben gerade erlebt, was passiert, wenn staatliche Stellen das tun. Das ist auf jeden Fall politisch sehr instinktlos, wenige Tage nach WannaCry so einen weitreichenden Vorschlag zu machen.
Das heißt, nach dem Gesetzentwurf, den ihr veröffentlicht habt, dürfen die Behörden nicht nur Telekommunikation überwachen, sondern auch Geräte gezielt hacken. Was versetzt sie denn in die Lage, vergleichbar mit Kriminellen, die ja auch hacken, auf die Geräte zuzugreifen?
Also schon bisher darf das Bundeskriminalamt, sogenannte Quellen-TKÜ, also das Abhören von verschlüsselter Telekommunikation an der Quelle auf dem Gerät statt beim Mobilfunkanbieter, und die Online-Durchsuchung, also die komplette Durchsuchung eines Geräts, machen, aber nur zur Abwehr von internationalem Terrorismus. Was jetzt neu ist, ist, dass das erstens auch zur Strafverfolgung eingesetzt werden kann und bis zu 38 Vorwürfen an Straftaten und auch von jeder kleinen Polizeibehörde, nicht mehr nur vom Bundeskriminalamt. Das wird zu 100-fachen Einsätzen führen, und tatsächlich, wie wir an den bisherigen Staatstrojanern gesehen haben, ist der Unterschied zwischen staatlicher Schadsoftware und krimineller Schadsoftware technisch überhaupt gar kein Unterschied. Das ist genau dieselbe Software, nur dass der Staat von sich behauptet, dass er das ja nur für die gute Sache einsetzt, statt für die schlechte. Und wir haben jetzt gesehen, Beispiel WannaCry, dass auch das in die Hose geht. Die einzige Lösung für Sicherheitslücken in unseren technischen Systemen muss sein, dass der Staat diese Lücken schließt, statt sie offen zu halten, um sie auszunutzen.
Die NSA hat ja eben gerade die Erfahrung gemacht bei WannaCry, dass Sicherheitslücken, die sie selber gehortet haben, dann gestohlen und gegen sie verwendet worden sind. Wie wollen denn die deutschen Behörden sicherstellen, dass ihre eigenen Waffen nicht geklaut und dann gegen sie verwendet werden? Denn offenbar gehen sie ja davon aus, dass ihnen das gelingt, sonst würden sie ja sowas nicht in ein Gesetz schreiben.
Das können sie nicht, das ist unmöglich, das können sie behaupten, wie sie wollen, aber wenn sogar die NSA, der bestfinanzierteste und größte Geheimdienst der Welt, nach Snowden diesen riesen Datenschatz an Dutzenden oder Hunderten solcher extrem kritischen Sicherheitslücken verliert, kann keine deutsche Behörde deren Sicherheit garantieren. Die neue Zentralstelle CITES, die den deutschen Behörden helfen soll, Rechner zu hacken, ist noch nicht mal voll einsatzfähig. Ich bezweifle, dass die auf Jahre hinweg ihre Sicherheitslücken alle geheim halten können. Das ist aber auch nur ein Teil des Problems. Wenn deutsche Behörden von einer Sicherheitslücke wissen, ist es garantiert, dass irgendwo auch andere Kriminelle oder andere Geheimdienste von dieser Sicherheitslücke wissen und die dann gegen deutsche Bürger, Wirtschaftsunternehmen und auch staatliche Stellen einsetzen, die nicht zur CITES gehören. Das ist unverantwortlich.
Wie erfahren die deutschen Behörden von diesen Sicherheitslücken? Suchen sie gezielt danach oder stoßen sie auf diese?
Das wollen sie noch nicht so genau sagen. Die CITES ist ja auch noch nicht einsatzfähig. Es gibt verschiedene Methoden, entweder selbst Forschung zu betreiben, um nach Sicherheitslücken zu suchen. Das ist aber sehr aufwendig und das kann wahrscheinlich in Einzelfällen der BND oder auch mal das BKA, wenn sie richtig gut sind. Was wir aber in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass sie einfach auf dem grauen Markt, der da draußen existiert, den man wahrscheinlich eher als Schwarzmarkt bezeichnen sollte, Sicherheitslücken und dazugehörige Software einkaufen.
Genau, denn eigentlich sollten die Behörden ja die Sicherheit der Menschen in Deutschland wahren, und der Trojaner wird ja auch mit Prävention begründet, also mit mehr Sicherheit. Wäre es dann nicht tatsächlich besser, Sicherheitslücken zu melden und zu schließen, eben anstatt sie zu horten, um sie später auszunutzen?
Seit 2008 darf das Bundeskriminalamt Staatstrojaner zur Prävention von internationalem Terrorismus einsetzen. Aber jetzt wird das eben massiv ausgeweitet. Das ist nicht nur zur Prävention, nicht nur vom BKA und nicht nur gegen Terrorismus, sondern auch zur Strafverfolgung eines normalen Kriminalamts gegen irgendeinen Drogendealer. Wir sehen es ja bei der normalen Telekommunikationsüberwachung. Die wird zur Hälfte gegen Drogendealer eingesetzt. Das hat überhaupt nichts mit dem Terrorismus oder der schwersten Kriminalität zu tun, mit dem das immer verkauft wird.
Fragwürdig ist auch, wie dieser Gesetzentwurf entstanden ist. Durch einen Verfahrenstrick haben es die Staatstrojaner dann doch noch in den Text geschafft, obwohl sie vorher wegen viel Protest rausgenommen worden sind. Was hat das Justizministerium da getan? Hat man sich gedacht, naja, dann kriegt es keiner so richtig mit?
So kann man das ausdrücken. Es gibt schon seit langem, seit eigentlich der ganzen Legislaturperiode, das Vorhaben, die Strafprozessordnung zu reformieren. Das ist ein Riesenpaket. Es gab da eine Expertengruppe, die dazu getagt hat, einen 100-seitigen Bericht abgeliefert hat. Stand schon im Koalitionsvertrag, dass man die Strafprozessordnung reformieren will. Und in diesem großen Paket, was nun wirklich schon jahrelang diskutiert wird, wo das Justizministerium einen Vorschlag gemacht hat, war absichtlich der Staatstrojaner nicht drin. Jetzt ist dieses Riesenreformpaket schon seit einiger Weile im Bundestag und jetzt ganz kurz vor der Verabschiedung hat das Justizministerium eine sogenannte Formulierungshilfe geschrieben und an den Ausschuss gegeben, damit die Große Koalition jetzt wenige Wochen ganz kurz vor Beschluss den Staatstrojaner noch mit einbinden kann. Zum Glück ist uns das aufgefallen, das ist aber trotzdem eine Missachtung parlamentarischer Gepflogenheiten.
Denn gegen den Staatstrojaner gibt es ja schon seit Jahren Proteste. Ich kann mich erinnern, wir haben schon 2011, also vor 6 Jahren, darüber berichtet und es wurde immer durchgängig davor gewarnt. Man fragt sich schon, warum ist die Politik da so beharrlich und zeigt sich geradezu beratungsresistent? Wer hat da dieses immense Interesse, diese digitale Waffe gesetzlich zu verankern?
Ja, die Sicherheitsbehörden sagen den Innenministern seit Jahren, dass sie angeblich blind werden, going dark, dass sie durch Verschlüsselung wie WhatsApp nicht mehr einfach Chatnachrichten, Kommunikationsinhalte mitlesen können. Das stimmt zwar zu einem Teil, aber einerseits gibt es ohnehin schon auch heute Möglichkeiten, verschlüsselte Nachrichten mitzulesen. Das BKA macht das sehr erfolgreich, zum Beispiel beim Messenger Telegram. Und andererseits gibt es viele andere Ermittlungsansätze für die Sicherheitsbehörden. Sie haben die Vorratsdatenspeicherung, unsere anlasslose Speicherung sämtlicher Kommunikationsverkehre, unsere Aufenthaltsorte. Sie haben alle möglichen an Cloud-Daten, öffentliche Social-Media-Daten. Es gab noch nie so einen großen Datenschatz für die Sicherheitsbehörden wie heute. Und natürlich, jetzt ist Wahlkampf, die Union will auch zeigen, man ist hart im Thema innere Sicherheit, man möchte sich auch vom Koalitionspartner absetzen und wir haben es ja gesehen, was in letzter Zeit an Sicherheitspaketen durchgerutscht ist, Vorratsdatenspeicherung, die Ausweitung schon, ehe sie wirklich in Kraft ist, Videoüberwachung, neue EID, mehr Finanzierung für alle Sicherheitsbehörden. Das ist die Linie der Großen Koalition. Man begründet das immer mit Terror und vor allem die Union möchte jetzt noch eins draufsetzen und im Wahlkampf zu zeigen, man macht was für die innere Sicherheit.
André Meister von Netzpolitik.org zu den Plänen der Bundesregierung im Interesse der Sicherheit, angeblich massenhaft Geräte zu überwachen mit Hilfe von sogenannten Staatstrojanern. Wir danken für das Gespräch.
Ja, und die Netzmusik, die nun kommt, mutet fast etwas detektivisch oder James Bond-mäßig an. Schuld sind die epischen orchestralen Sounds und das Xylophon, das man da hört, das Rieck aus Brasilien in ihren Song I Don't Know eingebaut haben.
Und trotzdem klingt es ganz anders, als Sie es sich vorstellen werden. Spielen Sie also selber mal Detektiv und überzeugen Sie sich selbst.
Medien und Meinungen.
Heute zusammengetragen und präsentiert von Miriam Sanderbart. Hallo.
Hallo. Hallo. Und wir bleiben noch bei Gesetzesentwürfen. Jetzt geht es nämlich um das sogenannte Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken oder mehr oder weniger kurz um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Darüber haben wir hier in Breitband schon des Öfteren gesprochen.
Ein schöner langer Name, ausgedacht und vorangetrieben von Justizminister Heiko Maas, soll es vor allem soziale Netzwerke dazu zwingen, gegen Hasskommentare im Netz vorzugehen und diese zu löschen. Laut Entwurf sollen offenkundig strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Meldung gelöscht werden. Kompliziertere Sachverhalte binnen 7 Tagen. Sonst droht den Internetdiensten ein Bußgeld von bis zu 50 Millionen Euro.
Genau, und gestern gab es nun die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag. Gab es was Neues, Miriam?
Also der Entwurf, nochmal kurz zusammengefasst, wendet sich ja an Plattformen mit mindestens 2 Millionen Nutzern in Deutschland. Jetzt kam raus, ausgenommen davon sind Maildienste oder auch berufliche Netzwerke wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, aber auch Messenger wie WhatsApp. Jetzt muss man mal sagen, der bisherige Verlauf der Gesetzesentwicklung wurde ja schon ziemlich stark kritisiert. Es gab zum Beispiel Ärger, weil erst Experteneinschätzungen eingefordert wurden, die dann aber doch nicht beachtet wurden. Dann wurden öfter mal kurzfristig noch Veränderungen am Text angenommen. Und gestern bei der ersten Lesung hat man nun auch gemerkt, dass dieser Entwurf steht auch immer noch einer ziemlich breiten Allianz entgegen. Und zwar die besteht aus natürlich der Opposition, kann man sich denken. Es sind auch Journalisten und IT-Verbände gegen das Gesetz, Netzaktivisten natürlich. Und nun kam aber auch schon ziemlich viel Gegenwind vom Koalitionspartner CDU. Also möglicherweise macht sich da schon ein kleiner Wahlkampf bemerkbar. Die Befürchtung, die alle haben, die Netzwerke könnten übereilig, weil sie Angst vor Bußgeldern haben, Inhalte löschen. Das Ganze würde dann natürlich einen ziemlich starken Eingriff in die Meinungsfreiheit bedeuten. Und vor allem wird dabei juristische Aufgabenbereiche an die Internetdienste übertragen, was eigentlich gar nicht deren Aufgabe ist. Der Fachanwalt für Medien- und Presserecht aus Leipzig, Jonas Kahl, sagt dazu:
Das ist einfach eine Aufgabe, die auch in Anbetracht der Fülle an gemeldeten Inhalten, die es ja an Facebook gibt, kaum in einer Form zu bewältigen ist, die der Sorgfalt gerecht wird, die Gerichte in solchen Fällen anlegen und die auch Facebook da anlegen müsste.
Genau, und dabei geht es ja eben nicht nur um Facebook, sondern auch um kleinere Plattformen. Trotzdem möchte Heiko Maas Ende Juni das Gesetz in zweiter und dritter Lesung dann auch wirklich verabschieden. Mal sehen, was daraus wird.
In der Tat, wir bleiben dran und apropos Facebook, die müssen schon jetzt zahlen, denn die Europäische Kommission verhängte diese Woche eine Strafe von 110 Millionen Euro an das Netzwerk. Was ist denn da passiert?
Ja, Facebook soll bei der Übernahme des Messenger-Dienstes WhatsApp 2014 irreführende Angaben gemacht haben. Bei der Übernahme hat Facebook nämlich noch behauptet, nutzerbezogene Daten beider Dienste nicht automatisch zu ergänzen. Aber im August letzten Jahres kündigte Facebook dann an, die Telefonnummern von WhatsApp-Kunden doch mit Facebook-Profilen zu verknüpfen. Jetzt sieht sich die EU-Behörde getäuscht, denn sie sagt, das Ganze sei nun technisch auch schon 2014 möglich gewesen. Und damit, also mit den 110 Millionen Euro, hat sie jetzt auch die bisher höchste Strafe für einen Verstoß bei einem Fusionsfall verhängt. Allerdings muss man sagen, Facebook ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Es hätte nämlich mehr als doppelt so hoch ausfallen können. Die Kommission hätte 1% des Jahresumsatzes fordern können. Und das wären bei Facebook dann mal eben 250 Millionen Euro gewesen. Ist nochmal drum rumgekommen, weil Facebook sich zugesagt hat, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Und Glück gehabt haben sie sowieso, denn der Zusammenschluss der Dienste bleibt von dieser Strafe unberührt.
Und falls mich mal wieder jemand fragt, warum ich immer vor WhatsApp warne, gegen genau solcher Geschichten.
Genau, wir haben es, glaube ich, schon immer gesagt, oder?
In so dem Fall. Sieht es aus.
Okay, damit kommen wir zur letzten juristischen Entscheidung der Woche. Am Donnerstagabend beschloss der Bundestag eine Änderung des Personalausweisgesetzes. Was hat sich da getan?
Naja, wir erinnern uns, vor 7 Jahren, im November 2010, wurde der neue kleine Personalausweis im Scheckkartenformat eingeführt. Dabei integriert ist auch der sogenannte elektronische Identitätsnachweis in einem kleinen Chip. Bisher hatte man nämlich die Wahl, ob man die Online-Funktion aktivieren möchte. Das heißt, mit den Online-Funktionen ist es so, dass Behörden elektronisch auf die persönlichen Daten zugreifen können. Ist auch tatsächlich eher unbeliebt. Das macht nämlich nur ein Drittel der Personalausweisbesitzer und Besitzerinnen in Deutschland. Und die jetzige Gesetzesänderung erklärt die Funktion aber zum Standard. Wer das nicht möchte, muss jetzt nach Aushändigung des Ausweises extra selbst bei einer Hotline widersprechen. Außerdem hat sich noch was getan, was den Zugriff auf das biometrische Foto betrifft. Denn da dürfen jetzt noch mehr Sicherheitsbehörden sich dieses Foto herausziehen. Zum Beispiel jetzt die Geheimdienste, Zoll- und Steuerfahndung, der Verfassungsschutz und diverse Polizeibehörden. Kritik an diesen Erneuerungen gibt es unter anderem vom ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar. Der sagt, das Ganze ist ein Big Brother-Gesetz. Denn gerade im Zusammenhang mit öffentlicher Videoüberwachung kann man jetzt ja ganz klar zuordnen, welches Gesicht zu welchem Ausweis gehört.
Eine schöne neue Welt, die uns Miriam Sander-Batter heute präsentiert hat. Trotzdem vielen Dank. Und alle Links zum Selberlesen und weitere Informationen zu den Medienmeinungen gibt es bei uns auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und dort finden Sie auch unsere nächste Netzmusik aus Kiew.
Genau. Von dort kommen nämlich Collars, heißen die. Und wir hören hier ein Stück von ihrer neuen EP, Underheart. Und das Stück heißt auch Underheart.
Breitbandbesprechung.
Technologie ist seit dem Smartphone unser ständiger Begleiter und bestimmt seitdem immerfort unseren Lebensalltag.
Und das ist wortwörtlich zu nehmen. Notifications, also die Hinweise darauf, dass uns eine neue Nachricht erreicht hat oder ein technisches Gerät aus anderen Gründen unsere Aufmerksamkeit braucht. Die unterbrechen unseren Alltag und das strukturiert unser Leben.
Ob man es will oder nicht. Als Gegenkonzept hat deswegen die US-amerikanische Informationsforscherin Amber Chase das Konzept der Calm Technology, also der ruhigen Technologie, entworfen. Was das genau bedeutet, wollten wir von ihr wissen und haben sie deswegen angerufen.
Und die erste Frage an Amber Chase war, wenn es in Zukunft ruhige Technologie geben soll, wie ist dann der derzeitige Zustand benannt und definiert? Also haben wir laute Technologie?
Ich finde, die heutige Technologie unterbricht uns viel zu oft. Unsere Smartphones rufen ständig nach uns, wollen dauernd in die Hand genommen werden. Im Minutentakt haben wir neue Nachrichten und Meldungen, die zusätzlich zur falschen Zeit ankommen. Alle unsere Geräte sind heute immer noch so designt wie Desktop-Computer. Wir sitzen davor, schauen darauf und unsere ganze Aufmerksamkeit ist eingenommen. Dabei haben wir doch immer wieder Momente zwischen der Arbeit oder Zeiten mit schlechtem Empfang oder einfach frei. Da wollen wir doch gar nicht unterbrochen werden von Meldungen, die in dem Moment keine Relevanz haben. Calm Technology, also ruhige Technologie, sollte so funktionieren, dass sie sich nur meldet, wenn es wirklich wichtig ist. Es geht darum, dass wir mehr Zeit haben, Mensch zu sein, und die Technik sollte uns darin unterstützen, nicht davon ablenken.
Our ability to be reflective and be human instead of getting distracted all of the time.
Aber wie können wir uns diese ruhige Technologie ganz konkret vorstellen? Also können Sie zum Beispiel dafür nennen, die Technologie, die ruhig ist, die funktioniert und nur dann unsere Aufmerksamkeit braucht, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn es wirklich nötig ist?
An example of a calm technology is the Roomba robotic vacuum cleaner.
Ein Beispiel für eine ruhige Technologie ist ein Staubsaugerroboter. Wenn er fertig ist, dann sendet er einen positiven Klang. Wenn er feststeckt, dann einen traurigen. Es sind Töne, die dir über den emotionalen Klang sofort sagen, was Sache ist. Fertig oder der Ruf nach menschlicher Unterstützung. Den Rest der Zeit macht er einfach seine Arbeit und stört uns nicht groß dabei. Ein anderes Beispiel aus der analogen Welt ist der klassische Teekessel. Man setzt ihn auf und erst wenn der Prozess abgeschlossen ist, muss man seine Aufmerksamkeit wieder dorthin wenden. Ich zu Hause habe eine smarte Glühbirne in der Küche. Die ist mit einer Wettervorhersage verbunden. Wenn ich jetzt früh morgens in die Küche komme und das Licht anschalte, dann sagt mir das Licht der Lampe, wie das Wetter wird. Für Details kann man auf sein Gerät schauen. Aber eigentlich möchte man doch nur grob wissen, wird es regnerisch oder nicht, warm oder kalt. Die Information wird über eine Stimmung vermittelt, nicht über ein klingelndes, brummendes Telefon oder eine Roboterstimme von Alexa oder Siri.
Diese Ideen sind schon ein bisschen älter. Sie zitieren immer wieder zwei Informatiker aus dem Silicon Valley, die sich schon Anfang der 90er Jahre für diese Technologie ausgesprochen haben, den Begriff auch geprägt haben. Wenn man ihren Gedanken jetzt folgt, dann hat sich unsere Technik in den letzten 20 Jahren also völlig falsch entwickelt oder war das so etwas wie ein sinnvoller evolutionärer Zwischenschritt?
The technology that we had
In den 90ern haben die beiden Informatiker Mark Weiser und John Brown zum ersten Mal die These von ruhiger Technologie aufgestellt. Denn eine Entwicklung war damals schon absehbar. Ende der 80er, Anfang der 90er haben sich viele Menschen noch wenige Computer geteilt. Dann bald hatte jeder ein eigenes Gerät. Jetzt haben wir zig verschiedene. Und diese stehen nicht nur auf unserem Schreibtisch, sondern wir haben sie immer dabei. Die Technik ist heute nicht mehr die knappe Ressource, sondern unsere Aufmerksamkeit.
So the scarce resource of today is not the technology, it's our attention.
Leider wurden diese Geräte alle so entwickelt, dass sie uns unterbrechen und sich ständig melden. Längst sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir abends als letztes und morgens als erstes auf unser Smartphone schauen, anstatt zu dem Menschen, der neben uns liegt. Natürlich haben daran auch die Unternehmen mit ihren sozialen Netzwerken Schuld, die alles dafür tun, dass wir möglichst lange dort bleiben, Werbekunden sind und Daten über uns preisgeben. Wir müssen den Computer wieder mehr als Werkzeug sehen, den wir nutzen wie einen Hammer und nicht nur ständig konsumieren.
And use the computer as a tool instead of just a device for consumption.
Jetzt haben wir also eine großartige Idee und noch die Frage, wann wird es passieren? Ist das etwas, was in naher Zukunft auf uns wartet oder ist das eher eine Vision, die sich vielleicht irgendwann entwickeln wird?
Ich bin mir nicht sicher, wann es passieren wird. Ich glaube, es braucht den Wunsch der Menschen, dass sie ihre Zeit zurückwollen. Sie müssen sich auch selbst zurücknehmen, ihre Gehirne aus der Schlinge der Aufmerksamkeit ziehen. Selbst dann wird es immer noch eine lange Zeit brauchen, damit sich auch die Technologie ändert. Vor allem, wenn die Unternehmen sehr viel Geld mit der Aufmerksamkeit der Menschen machen. Doch auch Regierungen können etwas tun. Da geht es um Regulierung und Datenschutz. Die Regierungen müssen sehen, dass es sehr viele Probleme durch die jetzige Technologie gibt. Viele Menschen werden krank, depressiv, nervös, es gibt viele Symptome. Wenn wir jetzt zurückschauen, im Fall der Titanic musste es erst einen Unfall geben, bis die Notrufsysteme reguliert wurden. Oder wenn man zurückschaut auf die Entwicklung der industriellen Nahrungsproduktion. Bei allen Nachteilen, die es heute noch gibt, sind wir doch einen weiten Weg seit der industriellen Revolution gegangen. Viele Fehler wurden erkannt und geändert. Vieles ist heute besser, wenn auch lange nicht perfekt. Vielleicht passiert uns das Gleiche mit der digitalen Revolution, auch wenn der Gedanke ernüchternd ist. Womöglich müssen wir die gleichen Lernkurven durchlaufen. Ich möchte nicht, dass es so passiert, aber es könnte sein, dass dann erst genug Menschen genug Gründe sehen, etwas zu ändern.
I don't want to see that happen, but it might be the only way for there to be enough reasons for people to stop doing what they're doing.
Ja, hoffen wir, dass es nicht erst zu einer Digitalkatastrophe mit Todesfällen kommt, bevor sich die Technik beruhigt, wie es zum Beispiel der Autor Daniel Suarez in seinem Buch Damon beschreibt.
Amber Chase war das über Calm Technology, Technologie, die in den Hintergrund tritt, um unser Leben zu erleichtern, ohne unser Leben zu unterbrechen.
Und falls Sie sich weiter mit dem Thema beschäftigen wollen, Amber Chase hat dazu ein Buch geschrieben, Calm Technology, Design for Next Generation of Devices heißt das. Und sie hält auch immer wieder Vorträge zum Thema, die als Video sehen wert sind. Entsprechende Links gibt es dann auch bei uns auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und jetzt möchte ich es noch persönlich machen, weil die, also wovon sie ja ausgeht, ist genau dieses, dass Technologie uns stört und unseren Alltag unterbricht. Wir haben das jetzt gerade in der Anmoderation, diese Töne abgespielt und das stresst dann natürlich. Aber würdest du das tatsächlich unterschreiben? Also stresst dich die Technologie, die du in der Hosentasche hast?
Nee, die nicht. Also es gibt einen Moment, wo ich es unterschreiben würde, wenn das Müllauto früh um 6 vor der Tür steht und die Gläser, Flaschen und so weiter entleert und so lange, bis ich wach bin, dann wünsche ich es mir manchmal, aber sonst eigentlich nicht.
Ich habe den Verdacht, das ist nicht das, was Amber Chase gemacht hat. Aber du fühlst dich sozusagen von dem ständigen Erreichbarsein und sagen, dass es auch immer aufploppt, alles nicht genervt.
Doch, aber ich kann es ja abstellen. Also ich mache dann zum Beispiel beim Handy so diese Night-Funktion, wo nichts reagiert und so. Nein, ich sage dir warum. Weil es mir unheimlich wäre. Also weil es mir unheimlich wäre, wenn im Background 1000 Dinge laufen, wie jetzt auch schon, von denen ich nicht weiß. Und dann sind es noch mehr Dinge, von denen ich nicht weiß.
Ja, aber ich fand es tatsächlich ganz nachvollziehbar, weil ich benutze einen Messenger. Da kann man auch Gruppen bilden. Und da bin ich jetzt in eine große Gruppe sozusagen mit eingeladen worden oder wollte auch mit rein. Da habe dann als erstes den Impuls gehabt, so okay, wie kann ich jetzt Notifications für diese Gruppe abschalten, wo halt jede Minute eine neue Nachricht kommt. Und das geht nicht. Und dass man das gar nicht, also dass man immer sich auch entscheiden muss zwischen da sein oder komplett weg sein. Das ist halt auch so ein Unding. Und es ist ja auch einer der ersten Schritte, die sie vorstellt, dass man sagt, ja, man muss es halt auch ein bisschen feiner granulieren, dass man wirklich bestimmen kann, wer wann was notifiziert.
Genau, da stimme ich dir zu. Das ist auch dadurch sich ein bisschen entschleunigt alles und so. Und die Frage ist ja auch, wenn die Technik nämlich verschwindet, was ist dann zum Beispiel mit diesen Sicherheitslücken, über die wir sprachen, kriegen wir dann auch nicht mehr mit?
Ich habe nach dem Interview noch ein bisschen mit ihr geredet und sie vertraut tatsächlich sozusagen sehr auf Regulierung. Also sie sagt, die Firmen müssen dazu motiviert werden, dass sie das machen und der Staat kann ja vielleicht auch so ein bisschen Druck ausüben und da neue Regelungen erschaffen. Und das finde ich, also das ist sozusagen, ich würde gerne in so einer Welt leben, wo das funktionieren würde, aber ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich funktioniert, dass man da so eine Art neue Verantwortung heranerziehen kann, die dann wirklich funktioniert. Also ich hätte es gerne, aber ich weiß nicht.
Ich glaube, da kommt, irgendwas wird kommen, weil die Menschen wollen Ruhe. Und dazu passt auch diese Netzmusik ganz ruhig zum Entspannen von Glass Child.
This path life is getting tiring, can you save me? The pressure's got too tight, now I'm falling to the ground, please someone save me. I've given all I've got, think I'm losing all my strides, but I'll go on for sure, never needed more than this. But my heart is getting tired, can you save me? I'm holding on to you, now I'm holding on with all I've got. Oh, you're all I've got.
Save Me von Glass Child. Dahinter steckt Charlotte Eriksson, die ganz und gar nicht aus Glas gemacht ist. Sie zog schon mit 18 nach London, um sich im Musikbusiness einen Namen zu machen.
Seitdem ist sie durch ganz Europa getourt, hat mehrere EPs und Alben veröffentlicht und sich mit Songs, wie eben gerade gehört, Save Me, allein bei Facebook eine Fangemeinde von 32.000 Menschen erspielt.
Ja, und sie stellt ihre Musik zum kostenlosen Download ins Netz als MP3. Und das bringt uns, Markus, direkt zum nächsten Thema.
Denn das MP3 ist tot!
Nein.
Diese Schlagzeile geistert zumindest seit ein paar Tagen durch viele Medien.
Ja, ganz so schlimm ist es aber nicht. Das Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen in Erlangen hatte lediglich erklärt, dass es die Arbeit an dem Kompressionsformat einstellt, weil die Patente ausgelaufen sind.
MP3 ist jetzt also lizenzfrei und tatsächlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Es komprimiert ja die Dateigrößen von Audiodaten, indem es einfach Daten wegwirft, die für die Verständlichkeit nicht so wichtig sind. Angeblich. Und das geht mittlerweile tatsächlich auch besser.
Und es gibt nämlich heute Dateiformate, die besser komprimieren oder sogar ganz ohne Verluste auskommen, sogenannte Lossless-Formate.
Also in die Jahre gekommen, aber Ehre wem Ehre gebührt, die Möglichkeit, Musik auf ein Zehntel der Datenmenge zu komprimieren, brachte damals eine Revolution in Gang, die die Musikindustrie erschütterte und dafür in Kinderzimmern gigantische Musikarchive entstehen ließ.
Bei dir auch?
Ich kann dazu ohne meinen Anwalt leider nichts sagen.
Love Überland hören wir jetzt mit einer Hörreise durch die Geschichte des MP3 und einen möglichen Nachfolger.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am.
Mit diesem Stück hier, Suzanne Vegas, Tom's Diner, wurden die letzten Einstellungen vorgenommen. Wurden die Parameter feinjustiert, nach denen der Codec mit dem Namen MPEG 2 Audio Layer 3 seine Kompressionsarbeit vornehmen sollte, um Musik auf ein Zehntel des Datenvolumens zu stauchen und den sie später der Einfachheit halber MP3 nannten. Ein schönes Stück war das und erstklassig produziert, aber mit ziemlich wenig Betrieb im Klangbild. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass MP3, wenn datenreichere Musik zu komprimieren war, eigentlich immer klang, als würde man durch eine Klopapierrolle hören. Aber nach den einfachen Regeln der Psychoakustik, die die Forschung damals eruiert hatte, schien das in Ordnung. In all den Jahren, seit MP3 auf dem Markt ist, nahmen die Diskussionen kein Ende. Es gab unglaublich viele Menschen, die behaupteten Stein und Bein, man höre keinen Unterschied zwischen MP3 und CD. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Lambrusco sei Rotwein. Und auf jeden Fall war MP3 ein Knaller. Das wieselflinke Austauschen von Musik ließ eine neue Zeit anbrechen. Bereits bei den frühen 56K-Modems und erst recht als DSL aufkam. Keine Mixtapes mehr auf CD brennen, einpacken und zur Post tragen. Auf jeder Party die obskurste neue Musik und im Auto unterwegs Getöse für ein halbes Jahr auf 2-3 Sticks. MP3 ist Alltag, Lossless Audio ist Sonntag. Und inzwischen ist hier eine ganze Generation rangewachsen, die hat noch nie richtige Musik richtig gehört. Aber wie die psychoakustische Forschung inzwischen herausgefunden hat, können wir, wow, tatsächlich doch mehr hören als MP3 und auch das wirklich bessere AAC liefern. Wir hören nämlich ganzheitlich, heißt es jetzt. Und also ist es unbedingt an der Zeit, ein Kompressionsverfahren unter die Leute zu bringen, das mehr Informationen in den Daten unterbringt und sich trotzdem noch streamen lässt. Denn Streaming ist ja die Plattform, mit der die Industrie inzwischen wieder Geld verdient. Und deshalb stellte sich neulich auf der Consumer Electronics Show in Los Angeles eine bunt zusammengewürfelte neue Interessensgruppe vor. Eine kleine Armee von Anlagenherstellern, dann die drei großen Music Companies und ein paar kleine und mehrere Streaming-Portale, zusammengeschlossen, um den neuesten Schritt in der Evolution der Musikvermarktung einzuleiten. MQA heißt diese völlig neuartige Kompressionstechnik, Master Quality Authenticated, und sie soll das Streamen in Studioqualität ermöglichen. I need some water. Stream the Studio heißt die Marketingkampagne, bei der auch Amazon und Google Play mitmachen, denn der Markt, der sich da vor den inneren Augen und Ohren der Konzerne auftut, ist gigantisch. Das Ziel ist nämlich ausdrücklich, den Millennials, der demografisch bedeutendsten Konsumentengruppe, die Vorteile von High-Res-kompatiblen Geräten und Musik mit Nuancen und Details nahezubringen. Hi-Res steht für High Resolution und ist die neueste Sau, die durchs Unterhaltungsdorf getrieben wird. Wobei es nur Romantiker überraschen dürfte, dass den Konsumenten jetzt genau die Qualitäten nahegebracht werden sollen, die ihnen vorher abgewöhnt wurden. Zuerst mit der soundglättenden CD und später durch die ganz kümmerlich klingenden Downloads und jetzt mit Streaming.
Shape of the name.
Und so wird also bald, mit endlich ohrenwürdiger Qualität schon richtig, wieder eine neue Drehung der Verwertungsspirale anlaufen. Neue Player, neue Codiergeräte und nicht zu vergessen, die Musik, die jetzt wieder in MQA umgerechnet als neues Produkt in den Handel kommt, auf den Streamingmarkt eben, aber zu einem höheren Preis. MP3 aber ist nach wie vor dermaßen verbreitet, als Standardformat für jede Gelegenheit, dass es mit Sicherheit so bald nicht verschwinden wird. Wo verlustbehaftete Codecs in Ordnung sind, wird das Verfahren aus Erlangen wohl noch eine Weile auch der Standard bleiben. Bei Podcastern zum Beispiel oder bei Campusradios. Auch wenn die meisten Medien jetzt so tun, als hätte das Fraunhofer-Institut MP3 ermordet. Wo doch lediglich die Patente der Erfinder ausgelaufen sind und MP3 jetzt frei ist und offiziell jedem gehört.
This is KCR, the sound of state.
Ein Stück von Love Überland über den aktuellen Stand von MP3, denn es ist ja doch nicht tot zum Glück, Markus, bist du Fan?
Naja, ich bin immer so hinhergerissen. Ich hatte natürlich eine reichhaltige MP3-Sammlung, habe auch alle meine Musik immer MP3-isiert. Aber ich hatte trotzdem immer so, ich weiß nicht, ob das nur so Nerdstolz war oder dass man was Besonderes sein wollte, aber ich habe immer nach, also möglichst große Dateigrößen beim MP3-Foto oder auch Schallplatten dann gehört und so. Ich finde es schon spannend, dass es da was Neues ist und ich finde vor allen Dingen sehr lustig, dass es gab ja immer HiFi-Nerds, die gesagt haben so, nein, das stimmt gar nicht, das ist nicht verlustfrei, dass die jetzt im Nachhinein, so wie wir bei Sicherheitslücken und Instant Messenger sagen können, wir haben es euch ja schon immer gesagt. Was ich auch spannend finde, ist, wenn das jetzt lizenzfrei ist, ob dann sozusagen jetzt in Zukunft noch so neue MP3-Kodierungssoftware rauskommt. Gerade für Podcaster war das ja manchmal ein Problem, weil man dann extra noch so einen MP3-Kodierer sich kaufen musste oder beziehungsweise zumindest organisieren musste. Da bin ich gespannt, ob das noch einen Effekt hat und wie lange MP3 noch leben wird.
Ich bin gespannt auf die neuen Formate, weil ich finde es kompressionslos auch toll eigentlich so. Ich bin so ein Wave-Fan, aber die sind halt immer so dick, ne? Die kann man immer so schwer mitnehmen.
Aber weil du es hörst oder nur, weil es sozusagen etwas, sich nach etwas Besserem anfühlt?
Ich höre das, Markus.
Du hörst natürlich, du hörst das. Das MP3 soll vielleicht tot sein. Wir gönnen uns trotzdem zum Sendungsende nochmal eines dieser MP3s, ein ganz zartes MP3. Sarah Laden mit einfühlsamen modernen Orchestermusiken, vor allem zum Träumen ein.
Träumen Sie also bis zu den Nachrichten und dem darauffolgenden Theatermagazin Rang 1 mit Janis Elbira, noch ein bisschen mit uns und mit When She Was Gone.
Wir sind Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.